Und deren Folgen. Wenn ihr mal überlegt, wie viele Leuten habt ihr heute schon die Hand geschüttelt? Mit wie vielen Leuten hast du schon ein freundliches Wort getauscht? Oder vielleicht ein unfreundliches Wort? Mit wem hast du schon gelacht? Wen hast du schon getröstet? Wir Menschen lieben Gemeinschaft und sind auch dafür geschaffen. Viele Menschen leiden eher unter Einsamkeit. Das nimmt zu. Ich glaube, 50% der Haushalte in Berlin, das ist der größte Prozentsatz, sind Single-Haushalte. In der Gemeindefreizeit haben wir das Motto Begegnen. Und manchmal ist es so, wir freuen uns drauf und wenn es dann soweit ist, dann fragen wir uns, halten wir das eigentlich aus? 3 Tage miteinander mit 150 Leuten oder 160, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, in einem Gebäude zu schlafen, aufzustehen, zu essen, das ist laut, ja, das ist unruhig, gewohnte, es gibt kein Fernsehen da, so viel ich weiß, also bestimmte Sachen gibt es da gar nicht. Wir suchen doch Nähe zu Menschen. Und oft suchen Menschen auch Nähe zu berühmten, bekannten Menschen, die irgendwie einflussreich sind, weil man auch etwas abbekommen möchte von ihrem Glanz, von ihrer Bekanntheit, von ihrer Macht. Die ganzen Medien sind voll davon und bestimmte Zeitschriften sind darauf spezialisiert, dass man weiß, was die da oben so machen, wie die so leben. Und man sagt ja auch, dass bestimmte Leute so ein Charisma haben. Wenn die in einen Raum kommen, dann auf einmal werden alle anderen still. Habt ihr sowas schon gehört von Leuten? Ich hatte mal eine Chefin im Krankenhaus, die war vor 1930 geboren und die war als Jugendliche auf eine Parteiversammlung irgendwie mitgenommen worden und sie sagt, als Hitler dann relativ nah an mir vorbeiging, es war so ein innerer Drang, meine Hand zu heben zu dem Hitlergruß, da sagt sie, sie wollte das nicht. Es war so ein Einfluss, ganz, für sie war das ganz unangenehm und trotzdem hat sie es gemerkt. Die Predigt ist überschrieben, vielleicht magst du das mal ranwerfen, die erste Folie. Begegnung mit dem König Israels, Jesus und die Frau am Brunnen. Ihr habt schon gemerkt, dass ich häufig diesen Begriff König in den Predigttiteln nenne. Und heute soll ich es nochmal deutlich sagen, es ist der König Israels. Warum mache ich das? Ihr wisst das wahrscheinlich alle. Vor der Geburt Jesu kommt ein Engel zu Maria und kündigt ihr Folgendes an. Dein Sohn wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und seines Königtums wird kein Ende sein. Vor seiner Geburt wird er als König angekündigt. Und er wird auch als König geboren. Die Weisen aus dem Morgenland fragen am Hof des Herodes, wo ist der neugeborene König der Juden? Jesus wurde als König erkannt. Nathanael kam zu Jesus und als sie ein bisschen miteinander geredet hatten, sagte er, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus selbst bezeichnet sich als König Israels. Bevor er nach Jerusalem einzieht und seine Jünger instruiert, wie sie das machen sollen, wie sie an den Esel kommen, da zitiert er eine Stelle aus dem Alten Testament. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Sanftmütig und auf einer Eselin reitend. Und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen des Lasttieres. Siehe, dein König kommt von dir, sanftmütig. Was für ein schönes Wort. Unser König, den wir heute auch haben und den Israel damals schon erkennen konnte, war ein sanftmütiger König. Aber er war ein König. Vor dem Statthalter wurde er gefragt, bist du der König der Juden? Und Jesus sagt, du sagst es. Das war letztlich auch sein Todesurteil. Als König wurde er gekreuzigt. Über dem Kreuz wurde ein Schild angebracht, König der Juden in 3 Sprachen. Dieses Königsthema durchzieht die ganzen Evangelien. Und wenn ihr auch die Gleichnisse lest, dann merkt ihr, dass Jesus ganz häufig von diesen Königsgleichnissen erzählt. Ein König lädt ein zu einem Fest. Ein König verpachtet ein Grundstück, schickt seinen Sohn, um die Pacht einzuholen und so weiter. Und doch widersprach dieses dieses Predigten und auch dieses Bewusstsein, da ist ein König, das Jesus selber hatte. Und was wenige wussten, widersprach seiner Erscheinung, seiner wahrnehmbaren Erscheinung, widersprach total seiner Lebensart. Im Prinzip war er ein einfacher Wanderprediger. Er hatte kein Volk, kein sichtbares Volk, keine Regierung, kein Land, keine Bediensteten, keine Soldaten, kein Reichtum. Nichts, was normalerweise einen König auszeichnete, war zu der Zeit sichtbar. Und doch war er der König Israels. Eigentlich lebte er sozusagen inkognito, verborgen. Am Donnerstag war Johannes Gerloff hier und einige von euch waren auch abends hier. Er war morgens schon hier bei einigen Pastoren von Gemeinsam für Hamburg. Und er hat so ein bisschen geschildert, was Menschen mit diesem König von Israel machen. Viele Menschen zimmern sich ihren eigenen König, machen ein eigenes Bild von diesem König. Und ich glaube, uns geht es oft auch so. Mein Jesus ist aber so. Ich weiß nicht, kennt ihr den Ausspruch? Man redet mit Leuten vielleicht über das Wort Gottes und sagt, aber mein Jesus ist so. Aber es gibt nur einen. Er hat ein Beispiel erzählt, das finde ich sehr krass, dass auch bei palästinensischen Christen Jesus benutzt wird, dass sein Tod am Kreuz ein Vorbild ist für Selbstmordattentate. Ja, man kriegt das hin. Er sagt, die kriegen das so fromm hin, so toll, so, das hört sich richtig, richtig gut und religiös an. Und wenn man sich ein bisschen da reindenkt, dann werden die ja auch Märtyrer. Ja, und werden verehrt. Straßen werden nach diesen Mördern genannt. Und sie verkennen dabei, Jesus hat nie jemanden umgebracht. Er ist für ihre Schuld gestorben, wie für meine. Oder andere Christen haben eine Terrororganisation gegründet, weil sie meinten, im Namen Jesus das machen zu müssen, im Nahen Osten. Christen, nicht, also natürlich die Moslems machen das auch, aber Christen. Das fand ich nochmal schön, diesen Schwenk zu unserer westlichen Welt. Manchmal denken wir doch auch, Jesus ist gekommen, um unsere Ökologie zu retten, oder? Unsere Erde, dass es alles weitergeht, zu retten. Einen ökologischen Jesus haben manche Leute. Und manche haben einen harmlosen Jesus, der wie ein Baby ist, den man irgendwie anbetet und auf Marias Hand ist so. Aber Jesus ist der König von Israel und er ist aufgefahren in den Himmel mit dem Wort, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und als solcher regiert er. Und er wird kommen in Herrlichkeit und das, was er damals nicht hatte, wird alles da sein. Ein Volk, Autorität, ein Land, Reichtum. Der Reichtum der Völker wird nach Israel fließen, wenn Jesus wiederkommt. Jetzt komme ich zu dem Predigttext, der ist ziemlich lang, aber es ist auch schön, mal einen Text zu lesen und sich vorzustellen, was ist da eigentlich passiert. Johannes 4, Verse 1 bis 26 lese ich nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Als Jesus erfuhr, dass die Pharisäer auf ihn aufmerksam wurden, weil er mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Er taufte allerdings nicht selbst, das taten seine Jünger. Da verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei fühlte er sich gedrängt, den Weg durch Samarien zu nehmen. So kam er zu einem samaritanischen Ort namens Sichar. Mach mal jemand die Fenster an der Straßenseite zumachen, das wäre Sieb. Der Ort lag in der Nähe des Grundstücks, das Jakobs einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort ist auch der Jakobsbrunnen. Ermüdet von der langen Wanderung hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Es war gegen 12 Uhr mittags. Kurz darauf kam eine samaritanische Frau, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich eine Samaritanerin. Die Juden vermeiden nämlich jeden Umgang mit Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Herr, sagte die Frau, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn das Quellwasser haben? Bist du etwa größer als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Kannst du uns besseres Wasser geben als das, was er mit seinen Söhnen und seinen Herden trank? Jesus erwiderte, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig werden. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle werden, aus der Wasser für das ewige Leben heraussprudelt. Herr, gib mir dieses Wasser, bat die Frau. Dann werde ich keinen Durst mehr haben und muss nicht mehr zum Wasserholen herkommen. Geh und hole deinen Mann, sagte Jesus. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Das ist richtig, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du etwas Wahres gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau darauf. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden aber sagt, dass nur in Jerusalem der Ort ist, wo man Gott anbeten darf. Glaube mir, Frau, gab Jesus zur Antwort, es kommt die Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet zu Gott, ohne ihn zu kennen. Wir jedoch wissen, wen wir anbeten. Denn die Rettung für die Menschen kommt von den Juden. Doch es wird die Zeit kommen, sie hat sogar schon angefangen, wo die wahren Anbeter den Vater anbeten, weil sie von seinem Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist, und die ihn anbeten wollen, müssen dabei von seinem Geist bestimmt und von der Wahrheit erfüllt sein. Ich weiß, dass der Messias kommt, sagte die Frau darauf. Messias bedeutet der Gesalbte und heißt auf Griechisch Christus. Wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. Eine etwas skurrile Geschichte, oder? Es lohnt sich, ich werde heute gar nicht so viel auf den Inhalt dieses Gesprächs angehen, ein bisschen. Es lohnt sich, sich diese Geschichte einmal genauer anzusehen. Wer begegnet sich da? Sind zwei Menschen aus zwei Nationen oder auch aus zwei Kulturen? Zwei Religionen begegnen sich. Jesus war so ein richtiger Jude. Sein Stammbaum, könnt ihr lesen im Lukas-Evangelium, reicht zurück bis Adam, ist alles beschrieben. War richtig so ein, eigentlich ein, auch ein orthodoxer Jude. Und da ist eine Heidin, eine Frau aus einem Mischvolk und ihre Religion ist vermischt mit der Tora, mit dem Wissen um die Erzväter, aber auch mit den Religionen von den Menschen, die vor vielen Jahren in diese Region gekommen sind. Das werde ich später noch erklären. Zwei Geschlechter begegnen sich, ein Mann und eine Frau. Und da ist ein orthodoxer Jude, der wusste, wer er war, der wusste, was er glaubte. Jesus sagt das ja auch, wir wissen, was wir anbeten. Und auf der anderen Seite ist eine Frau, eine verachtete Frau, die offenbar auch beziehungsunfähig, beziehungsgestört war. Die ausgestoßen war, in irgendeiner Weise war sie nicht drin in ihrer Gesellschaft. Und diese beiden begegnen sich. Und eigentlich war es üblich, dass die Juden die Samaritaner verachteten. Es waren ihre Feinde. Man ging ihnen aus dem Weg. Man wollte keine Berührung, keine Gemeinschaft haben. Und Jesus geht hin zu dieser Frau und bittet sie um ein Wasser. Das heißt, er hätte aus diesem Gefäß trinken müssen, was normalerweise die Samaritaner benutzen, um zu trinken. Das macht ein Jude schon gar nicht, wenn man koscher sich ernährt. Aber Jesus geht ihr weder aus dem Weg, sondern ganz bewusst geht er dahin. Und in der Übersetzung dieser Übersetzung steht, er fühlte sich gedrängt, diesen Weg zu nehmen. Und dann sind diese beiden zusammen und es gibt sich ein intensives theologisches Gespräch zwischen jemand, der die das Ganze, was wir sagen, Alte Testament von vorne bis hinten kannte, mit einer Frau, die Heidin war, die vielleicht die fünf Bücher Mose zum Teil kannte, die Geschichte von den Stammvätern, aber sonst waren viele andere heidnische Elemente in ihrer Religion. Und Jesus geht zu dieser Frau und redet mit ihr tiefe theologische Dinge. Als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich mich gefragt, Jesus ist durch ganz Israel gewandert und hat das Reich Gottes verkündet. Was ist das Reich Gottes? Und als ich merkte, was er mit dieser Frau machte, merkte ich, er verkündet ihr das Reich Gottes. Er bringt dieser Heidin die ganze Botschaft. Dieses Gespräch war sehr holprig, oder? Die missverstehen sich doch dauernd, ja? Dauernd reden sie auf verschiedenen Ebenen, wie so ein gutes Ehepaar. Ich meine, da lacht, hier lächelt jemand. Und die, die nicht lachen, denen passiert das nicht mehr. Kennt ihr das? Man trifft sich und redet auf zwei Ebenen. Und der eine geht dahin und eigentlich der andere ist da oben oder umgekehrt. Bei uns in Rahlstedt ist ein neuer Teppichladen und der macht ganz massiv Werbung. Ein Iraner ist das übrigens. Und auf seiner ganzen Werbung ist so eine Krone, Königskrone, ist ein Fisch, ein Kreuz. Also offenbar ist das ein Christ. Und gestern waren wir da einkaufen und dann sehe ich da einen Verkäufer und spreche ihn an. Und das war eine Situation, wo es genauso war, zwei Ebenen. Ich sage, ja hallo, ich habe die Werbung gesehen und so, sind Sie Christ? Ja, ich bin Mensch. Und ich bin alles. Okay, merkte ich schon mal. Springt darauf nicht an, was ich wollte. Ja? Ich wollte ja wissen, ja, ich bin Christ. Ja, ich bin alles. Ja, aber die Werbung ist doch so klar christlich. Wie kommt das denn? Ja, mein Chef, der ist richtig Christ. Der ist konvertiert vom Islam und ist Christ geworden. Aber für mich ist alles gut. Okay, ich habe das Gespräch dann abgekürzt, weil ich merkte, ja, das bleibt auf diesen zwei Ebenen. Aber das war so deutlich. Manchmal reden Menschen aneinander vorbei und das passiert auch hier mit Jesus. Aber Jesus bricht das Gespräch nicht ab, ist doch komisch, oder? Irgendwie hätte er doch gefrustet sein müssen und sagen, bei dieser Frau werde ich nichts. Auf der anderen Seite kann man sagen, wenn man so unterschiedlich geprägt ist, da ist der Sohn Gottes, der wie kein anderer die Bibel kennt und den Weg zum Vater kennt. Und dann ist da diese Frau, die so viele Gedanken hat, was alles richtig und gut sein könnte, diesen ganzen Konflikt auch noch zwischen Juden und Samaritanern kannte. Die bleiben im Gespräch miteinander. Sie brechen es nicht ab. Nehmt das mal mit. Bleibt im Gespräch mit Leuten, mit denen ihr euch nicht versteht. Bleibt im Gespräch mit Nachbarn, die immer irgendwie nur über Kaffee trinken und über Autos reden wollen. Ja? Nehmt das mal mit als Gedanken und überlegt mal, wen habt ihr da an der Angel, zu dem Gott euch geschickt hat. Aus diesem Gespräch zwischen Jesus und der Samaritanerin entwickelte sich eine Art Erweckung, darauf kommen wir noch. Was deutlich wird, dass Gemeinschaft und Begegnung mit Jesus Menschen verändert. Und Jesus benutzt, ja, ist vielleicht ein bisschen verkehrt, für Jesus ist diese Frau ein Türöffner zu diesem ganzen Ort, aus dem die Frau kommt. Was hat Jesus diesen Menschen gebracht? Was hat Jesus dieser Frau gebracht? Und vielleicht fragst du dich auch, was hat Jesus dir gebracht? Als erstes Liebe. Da wirst du fragen, hier steht nichts von Liebe. Stimmt, das Wort Liebe taucht hier gar nicht auf. Warum komme ich da drauf? Das eine ist, er redet überhaupt mit ihr als Frau. Männer, Juden redet nicht einfach mit Frauen, die sie nicht kannten. Das macht man nicht. Wir kennen das manchmal von muslimischen Frauen, die, wenn wir sie begrüßen als deutsche Männer, die geben uns nicht die Hand, das macht man nicht. Und es gab auch eine Diskussion in den Medien, dass ein Imam, einer Frau, die ihn interviewt hat, nicht die Hand gegeben hat. Ja. Das war unüblich. Ein Mann redete nicht in der Öffentlichkeit mit einer fremden Frau. Und Jesus tut das. Für ihn ist diese Regel einfach irrelevant. Und er redet mit ihr als Samariterin. trotz dieser jahrhundertealten Feindschaft geht Jesus hin und bittet sie um Wasser. Er redet mit ihr als einer offenbar unglücklichen, beziehungsunfähigen Frau, die eine sehr schwierige, auch wahrscheinlich moralisch schwierigen Lebenswandel hatte. Jesus interessiert das alles nicht, aber er ist interessiert an dieser Person, so wie er interessiert ist an dir. Und was macht er dann? Er offenbart sich dieser Frau als Messias, dieser Frau im Vier-Augen-Gespräch. Und wie tut er das? Indem er sie bloßstellte, oder? Er hat ihr auf den Kopf zugesagt, was er von ihr weiß. Aber da war niemand anderes da. Er macht es unter vier Augen. Es war sowieso auffällig, dass mittags, Jesus war ja auf der Durchreise, war wahrscheinlich der zweite Tag. 3 Tage braucht man ungefähr von Jerusalem, wenn man zu Fuß ging, damals nach Galiläa. Und das war ungefähr die Mitte am zweiten Tag mittags. Er war müde, er war auf dem Weg. Aber niemand geht mittags an einen Brunnen Wasser schöpfen, weil es viel zu heiß ist. Das macht man entweder morgens, wenn es noch kühl ist, oder abends, wenn es schon wieder kühl ist. Die Frau hatte einen Grund, dass sie alleine kam, weil sie nicht dazugehörte. Und Jesus spricht sie an und offenbart ihr auch ein Riesenbruch in diesem Gespräch. Auf einmal sagt er, hol doch mal deinen Mann. Und ist auf einmal, er wechselt das Thema und sagt, hol deinen Mann. Und sie sagt, ich habe keinen Mann. Und dann sagt er, du hast 5 Männer gehabt und der, den du hast, mit dem lebst du in wilder Ehe. Mit dem bist du ja gar nicht verheiratet. Das sagt ein Jude zu einer Frau. Ist das Liebe, wenn man jemand anders die Schwächen so auf den Kopf zusagt? Wenn man Dinge erkennt im anderen, die schwierig sind? Liebe war das, weil es tat ohne Ablehnung, ohne Wertung, ohne Urteil, ohne Arroganz. Jesus war bei dieser Frau und blieb bei dieser Frau. Und dann geht das Gespräch weiter und er offenbart ihr die Geheimnisse des Reiches Gottes. Ich zähle die nur mal auf. Das Gespräch geht ja so, dass die Frau ihn fragt, sag mal, was Jakob, das ist unser Stammvater, Abraham, Isaak, Jakob, der hat diesen Brunnen hier gebohrt. Dieser Brunnen ist uns heilig, ja? Das ist Teil unserer Identität, von daher kommen wir. Auch diese Heiden glaubten daran. Warst du etwas Besseres? Bist du größer? Und Jesus sagt, wenn du wüsstest, wer vor dir steht. Ich bin größer, sagt er mit anderen Worten. Ich gebe lebendiges Wasser. Und mit diesem Wasser gebe ich ewiges Leben. Sagt er nicht zu den Jüngern, sagt er nicht zu 5000 Leuten, sondern er sagt es in diesem intimen Gespräch mit dieser Frau. Und das gilt für Frauen, dadurch war es auch deutlich, es gilt für Frauen, es gilt für Männer, es gilt für Juden, es gilt für Heiden und es gilt für gescheiterte Leute. Das lebendige Wasser ist kein Privileg für eine geistliche Elite, sondern es gilt für jeden, der es haben will. Dann sagt er, die Anbetung Gottes wird nicht mehr an einen bestimmten Ort gebunden sein. Für die Juden war es klar, in Jerusalem beim Tempel wird angebetet. Für die Samaritaner war da dort auf dem Berg Gerizim, wo früher ein Tempel stand, dort wird angebetet. Und Jesus sagt, das wird alles bald vorbei sein. Das sagt Jesus dieser Frau, ist Teil des Reiches Gottes. Weil Jesus schon längst diese weltumspannende Gemeinde in seinem Herzen hatte. Er hat es schon gesehen, aber er sagt es dieser Frau. Dann stellt er nochmal klar, die Rettung kommt von den Juden. Jesus war Jude. Kürzlich sagte jemand zu mir, ja, mit den Israelis habe ich es nicht so. Aber sie ist Gottes Volk und die Rettung kommt aus diesem Volk. Lasst uns sie ehren und ihnen Gutes tun, auch wenn sie nicht alles richtig machen. Die Rettung kommt von den Juden. Und dann sagte ihr noch, führt er sie noch ein in Anbetung. Wahre Anbeter beten im Geist und in der Wahrheit an. Und dann sagt er zum Schluss, als sie wieder hin und her springt und dann über den Messias redet, der wird uns alles erklären, sagt er, ich bin es. Jesus hat oft gesagt, sagt nicht, was ihr entdeckt. Dieser Frau offenbart er sich als Messias. Ich bin es. Was für eine Tiefe in diesem Gespräch. Was für eine bedingungslose, vorbehaltlose Annahme und Liebe. Jesus öffnet sein Herz dieser Frau, das ist Liebe. Wenn du jemand anders dein Herz öffnest, ist es Liebe. Wenn du ihm sagst, was in dir ist, wenn du ihm deine Geheimnisse verrätst, ist das Liebe. Dann kommen die Jünger und sind völlig irritiert und auch sprachlos, als sie Jesus im Gespräch mit einer Frau sehen und auch mit, vielleicht auch mit dieser Frau. Ja? Sie wussten, wo sie waren, in dieser samaritanischen Gegend. Aber sie trauen sich nicht, irgendwas zu kommunizieren, dazwischen zu fragen, einzuschreiten, Jesus, was machst du da? Und ich glaube, sie haben gespürt, dass da etwas Besonderes geschah. Jesus bringt Liebe in das Leben dieser Frau. Ich lese die Verse 28 bis 30. Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug neben dem Brunnen stehen, ging in den Ort und verkündete den Leuten, da ist einer, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Kommt mit und seht ihn euch an. Vielleicht ist er der Messias. Da strömten die Leute aus dem Ort hinaus, um Jesus zu sehen. Vielleicht ist er der Messias. Was für ein Wort. Was passierte mit dieser Frau? Wir haben hier Evangelisten oder Missionare unter uns, aber diese Frau ist die erste Evangelistin gewesen. Ja, Jesus hat sie nicht losgeschickt. Die Jünger kommen, Jesus hat offenbar das Gespräch unterbrochen und die Frau vergisst ihr Wasser, was sie trinken wollte, und geht in den Ort, wo sie herkommt, redet offen über das, wer sie eigentlich ist. Jesus hat ihr das offenbart, so. Sie sagt, der weiß alles von mir. Und sie war so beeindruckt, so elektrisiert von diesem Mann, dass sie sagte, vielleicht ist er das, los, kommt, guckt ihn euch an. In diesem vielleicht ist natürlich noch ein Stück Zweifel drin. Aber was eigentlich hinter diesem Begriff Messias steckt, ist Hoffnung. Auch die Heiden dort hatten Hoffnung auf den Erlöser Israels. Die hatten Hoffnung auf Rettung. Und sie warteten auch auf den Messias. Sie wussten, es wird einer kommen. Jesus bringt Hoffnung in diese, man könnte sagen, gottverlassene Gegend. Und sie strömten in Massen dahin. Ja, das gab keine Ahnung, wie viele da wohnten, vielleicht 1000 Leute. Und wenn sie strömten, blieben nicht viele zu Hause. Das Wort Messias hat sie angesprochen. Wenn der Messias da ist, dann gibt es Hoffnung auch für uns. Die Verse 39 bis 42. Die Folge dessen war, viele Samaritaner aus dem Ort glaubten an Jesus, weil die Frau ihnen bestätigt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als sie dann zu Jesus kamen, baten sie ihn, länger bei ihnen zu bleiben. Er blieb 2 Tage dort. Und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Nun glauben wir, weil wir ihn selbst gehört haben und nicht nur aufgrund deiner Worte, sagen sie zu der Frau. Jetzt wissen wir, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Nach diesen 2 Tagen setzte Jesus seine Reise nach Galiläa fort. Sie bitten ihn zu bleiben und er blieb noch 2 Tage. Der ist sozusagen eingezogen bei ihnen. Ich habe überlegt, gibt es das an anderen Stellen, dass er länger geblieben ist in einem Dorf? Bei manchen in Nazareth mochten sie ihn gar nicht mehr, wo er aufgewachsen war. Da musste er quasi fliehen, weil sie ihn abgelehnt haben. Hier ist das Herz dieser Leute weit offen. Und er hat Zeit, ihnen das ganze Evangelium zu erklären. Der Messias und König Israel kommt zu den Heiden und nimmt sich Zeit für sie. Er nimmt sich Zeit, auch das ist ein Zeichen von Liebe und an Hoffnung. Wenn ein König, eine hochgestellte Person sich Zeit nimmt für jemanden, auf einmal merkst du, ich bin wichtig. Er zeigt ihnen, wie wichtig sie sind. Und sie erkennen ihn und nehmen ihn als Gast auf. Und aufgrund seiner Worte glauben sie. Das ist das, was Jesus noch bringt. Glauben. Er bringt Liebe, er bringt Hoffnung und Glauben. Auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Was auffällig ist, hier ist kein einziges Wunder beschrieben. Nichts. Da werden auch Kranke gewesen. Nichts ist beschrieben. Er war da 2 Tage und er muss unheimlich viel mit ihnen ausgetauscht haben, gepredigt haben. Und dann ist es so eine Art Gemeindegründung. Ne? Jesus ist 2 Tage da und sehr viele Menschen glaubten an ihn. Ich möchte noch ein bisschen erklären, was für ein Teil des Landes das war. Jakob wird ungefähr 2000 Jahre vor diesem Zeitpunkt da diesen Brunnen gebohrt haben. 2000? Ja, vielleicht ein bisschen mehr sogar. Dann ist ja die ganz Jakob mit seinen Söhnen nach Ägypten gegangen, war dort mehrere hundert Jahre in Ägypten, bis Mose Israel wieder rausgeführt hat in dieses Land, zu dem auch Samaria gehörte. Unter Josua haben sie ca. 1400 vor Christus diesen ganzen Bereich eingenommen, inklusive Samaria, wo Jesus jetzt war. Sie haben sich dort niedergelassen und es ging ihnen eine Zeit lang gut da. Nach Salomos Herrschaft hat sich ja das Reich geteilt in ein Südreich und ein Nordreich. Und in dem Nordreich, da wo Jesus jetzt war, hat sich ein Götzenkult sehr stark ausgebreitet. Jesus hat immer wieder gewarnt, hat gesagt, kommt, Gott hat immer wieder gewarnt, hat sie zurückgezogen, so, komm zu mir, glaubt an mich. Aber es war ihnen egal und die Könige waren oft gottlos und haben das Volk verführt, andere Götter und Götzen anzubeten. Schließlich, nachdem Gott davor gewarnt hatte, wurde im Jahr 722 das nördliche Israel eingenommen durch die Assyrer und die Israeliten wurden weggenommen als Gefangene, deportiert. Und einige wenige sind dort geblieben und zu denen kamen dann Leute, die Assyrer, die Machthaber dann dort reingepflanzt haben, haben sie vermischt. Und somit hat sich die Religion derer, die noch verblieben waren, mit denen vermischt, die da reingekommen sind. Und das war jetzt über 700 Jahre her. Und doch waren da noch Reste vom Volk Gottes, waren da noch Gene von den Juden, die da früher gelebt haben, waren da noch drin in diesen Menschen. Und man merkt, Jesus bleibt da, weil diese Menschen ihm auch nahe sind. Und Jesus zeigt ihnen seine Liebe. Und doch ist es so, dass die Menschen, die da lebten, den Gott, den sie anbeten, gar nicht kannten. Weil es war gar kein wirklicher Gott, weil es so durcheinander war. Und dann sagt Jesus, wir Juden jedoch, wir wissen, wen wir anbeten, denn die Rettung kommt von den Juden. Und nachdem Jesus 2 Tage da war, wussten die Leute, wen sie anbeten. Sie wussten wieder, wer Gott ist und wie Gott ist. Ich glaube, dass Jesus nicht so lange braucht, um alles zu erklären. Und in ihm haben sie das alles wieder erkannt. Jesus bringt diesem heidnischen Volk und auch diesen Menschen, die ausgestoßen, verachtet waren, Liebe, Hoffnung und Glauben. Wie begegnet dir Jesus? Wie begegnet dir Jesus? Oft habe ich mit Leuten Diskussionen oder Gespräche darüber, wie höre ich die Stimme Gottes? Manche sagen, ich höre sie nicht. Manche tun sich richtig schwer damit. Wenn ich da ein bisschen nachfrage, hast du das mal erlebt? Hast du das mal? Was passiert, wenn du das machst? Wo betest du gerne? Dann merke ich auf einmal, da ist ganz viel, was passiert an Hören auf Gott. Ein Teil werten wir oft nicht als Reden Gottes. Wenn wir sonntags hier so sitzen, ihr hört mir jetzt so lieb zu, danke dafür. Kinder sind immer anders, habe ich schon oft gesagt. Aber gehört auch Gemeinschaft dazu. Ihr kommt hier rein, ihr redet miteinander. Wir beten zusammen, wir singen zusammen, wir beten Gott an. Anschließend beten wir vielleicht noch hier miteinander oder ihr geht ins Café und habt Gemeinschaft miteinander. Ich habe erzählt, was gestern und vorgestern hier alles los war. Da ist Gemeinschaft von Christen untereinander. Redet da Gott? Redet da Gott? Ist da Jesus drin? Nächste Woche auf der Freizeit, wird Jesus dabei sein? Was meint ihr? Ja, alle sagen ja. Ja und nein. Jesus wird nicht so dabei sein wie bei den Samaritanern, nein. Und er wird auch kein Oberguru sein, der die Worte von Jesus hört und allen aller Zutext ist, nein. Aber da werden wir sein. Und wo du bist, da ist auch Jesus. Und oft glaube ich, dass wir das gar nicht glauben, dass in mir, in dir, wenn du an Jesus glaubst, wirklich Gott ist, Jesus ist. Wenn du von dem Wasser des Lebens getrunken hast, das Jesus dieser Frau anbot, dann ist in dir eine Quelle, aus der Wasser für das ewige Leben heraussprudelt. Wenn das so ist, ja, und du musst dir das selber beantworten, du hast dich mal für Jesus entschieden, stell dir mal diese Frage, ist das so? Ja, sprudelt aus mir Leben raus zu den Menschen, mit denen ich zusammen bin? Wenn das so ist, dann wird aus jeder Begegnung Liebe, Hoffnung und Glauben herauskommen. Dann wird es das befördern und stärken. In diesem Wasser des Lebens, was jeder wiedergeborene Christ in sich hat, da ist Leben, da ist Liebe, da ist Hoffnung, da ist Ermutigung. Warum ist das so? Weil wir es bekommen von unserem Herrn, von unserem König, von unserem Gott. Du bist mit ihm verbunden. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass du sagst, ja, ich glaube das, ich glaube das. Das ist nicht eine schwache Quelle, sondern eine lebendige Quelle, an die wir angeschlossen sind, die uns selber ist. Zum Schluss möchte ich noch aus Kolosser 1, Vers 26 und 27 lesen. Es geht nämlich um das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Generationen verborgen war, jetzt aber denen enthüllt wurde, die zu ihm gehören. Ihnen, seinen Heiligen, wollte Gott diesen herrlichen Reichtum zeigen, denn sein Geheimnis ist auch für die anderen Völker bestimmt. Und das ist Christus, Christus, der in euch lebt und nun auch euch die Hoffnung schenkt, an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Christus in dir. Wenn du sagst, du bist Christ, du bist wiedergeboren, du bist getauft, dann ist Christus in dir. Dann lebt er in dir. Dann trägst du ihn mit dir herum und wenn du hingehst, ist Christus. Und wenn du heute noch Leuten begegnest, dann begegnest du auch Christus in der anderen Person. Ja, und oft reden wir und denken wir nur in diesem menschlichen Beziehung. Denk mal daran, Christus lebt in deiner Schwester, in deinem Bruder, die jetzt vor dir, neben dir, hinter dir sitzen. Egal wie sie aussehen, manche sind müde, manche sind kaputt, manche sind unsympathisch sogar. Macht das was? Nein, es macht nichts. Die Hoffnung in dir, das Leben, die Quelle des Lebens in dir kann dem, der dir unsympathisch ist, etwas geben. Ich weiß nicht, ob diese Frau Jesus sympathisch war. Spielt überhaupt keine Rolle. Sympathisch sein, unsympathisch sein, ist etwas zutiefst Menschliches. Vergiss das. Vergiss das. Wisst ihr, wenn wir uns begegnen, dann ist in uns immer auch ein Stück Samaritanerin. Ja? Wir alle haben Dreck am Stecken, oder? Ich sage es eigentlich in jeder Predigt. Ich und du, wir haben alle Dreck am Stecken. Wir waren vielleicht nicht fünfmal verheiratet, leben nicht in wilder Ehe. Aber wir haben Christus in uns und trotzdem lebt dieser alte Mensch ja auch noch irgendwo und macht sich bemerkbar. Und oft gehen wir gar nicht runter von dieser Ebene des alten Menschen und sagen, ich will mit diesem blöden Kerl und diesen blöden Frau nichts mehr zu tun haben, die immer rumzickt und ärgerlich ist und eingeschnappt ist. Und guck doch mal, was Jesus in dir macht. Ja? Dieses Geheimnis gilt es anzuschauen, dass Jesus in dir lebt. In dir und in deinem Bruder und in deiner Schwester. Du bist nicht umsonst auf dieser Welt. Du hast etwas. Komm noch mal auf dieses Bild am Pastorenhaus zurück. Diese Quelle, die sprudelt hier, ja? Die sprudelt in deinem Leben. Und sie lebt, sie ist lebendig. Schau dahin, grabe sie auf. Grabe sie auf, wenn sie verschüttet ist. Und schieb mal die anderen Dinge, hol den Müll da raus. Hol den Müll da raus. Ja, aber ist Müll. Ich habe einige Leute, die gerne auf das sagen, ja, aber ich bin doch und ich kann nicht. Und wenn ich mit euch ins Gespräch würde, würden viele mir sagen, ja, aber ich habe doch dieses Problem. Scheiß auf das Problem. Scheiß auf das Problem. Der lebendige Gott begegnet dir, ja. Jesus, ihr lacht noch, aber wer ist zu dir gekommen, als du dich bekehrt hast? Wer ist heute hier und hat dein Herz berührt? Es ist Jesus. Ohne Schmutz, ohne Dreck. Er lebt in dir. Vergiss mal den Dreck und hol ihn raus aus deinem Brunnen, wo du immer hinguckst. Im Brunnen ist aber auch noch eine alte Kiste drin. Schmeiß sie raus. Bitte Gott, dass er dir hilft. Okay, soweit so gut. Ich sage jetzt Amen. Falls hier jemand sein sollte, der diesen wunderbaren Jesus noch nicht kennt, möchte ich die Person einladen, ihn kennenzulernen. Macht mal alle die Augen zu. Wirklich. Und wenn jemand, das ist jetzt ganz ein bisschen abrupt, dass ich das sage, aber es ist ein Angebot. Es gibt kein besseres Angebot. Es gibt einen besseren Lebensinhalt, als diesen Jesus kennenzulernen. Gibt es hier jemand, der diesen Jesus heute kennenlernen möchte und sagt, ja, Herr, ich gebe mein Leben in deine Hand? Wenn es so ist, dann bitte ich diese Person doch einfach die Hand zu heben, sodass ich es sehen kann und mich dabei anzuschauen. Okay, alle kennen Jesus. Welch eine Gnade. Gut. Amen. Jetzt sage ich richtig Amen.